Die erste Frage bezieht sich auf deinen künstlerischen Werdegang beziehungsweise überhaupt auf Ausbildungswerdegang. Und ein interessantes und vielleicht wenig bekanntes Detail ist, du hast Jus studiert in Graz und hast dich da mit Codices befasst und später oder jetzt in deiner künstlerischen Arbeit eigentlich mit Codes, ja, also mit Codierungen. Und das hat mir dann zur Frage geführt, ob du irgendwas von diesem Jus-Studium in die künstlerische Arbeit mitgenommen hast oder mitnehmen konntest, der Eigeneinschätzung nach.
Der Eigeneinschätzung nach. Auf der formalen Ebene würde ich sagen, nein, überhaupt nichts, weil ich bin ja sozusagen, ich habe Jus zwar fertig gemacht, aber bin aus der Jus-Welt dann richtig geflüchtet in die meiner Meinung nach schönere Welt der Kunst. Also das war so eine Anti-Bewegung in mir. Ob ich unterbewusst vielleicht was mitgenommen habe, kann sein, weil, wie du richtig erwähnst, arbeite ich mit strengen formalen Kriterien oft, oder so also mit Logofiguren. Kann man vielleicht eine Analogie ziehen zu der Rigidität von Gesetzesstrukturen und so. Aber tatsächlich hat mich in die Kunst eigentlich die wilde Malerei gezogen, also eher das wilde Ausufernde. Und so waren auch meine Anfänge, bevor ich mich dann eher auf so Logos und lineare Geschichten eingegruft habe. Wo mir Jus aber tatsächlich immer noch behilflich ist, ist im Umgang mit Behörden und nachdem ich viel im öffentlichen Raum arbeite und die Genehmigungen für die meisten meiner Projekte selbst einhole, habe ich gar nicht zu wenig mit Gesetzestexten und Behörden zu tun. Und das fällt mir immer wieder, fällt mir auf, das fällt mir im Unterschied zu vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Kunstwelt eher leicht, weil ich anscheinend doch sozialisiert bin in der Materie dann.
Wie hast du den Weg dann in die Kunst gefunden?
Ich habe nach einer besseren Welt gesucht. Na, tatsächlich nach einer Ausdrucksmöglichkeit. Habe ich mit 20 ungefähr angefangen, das ist so Pubertät. In der Mitte der Pubertät, wie immer. Ausdruckskraft in mir, die hat sich in Jus nicht erschöpfen können, das habe ich schnell mal gemerkt. Und habe nach Ausdrucksmöglichkeiten einfach gesucht. Andere fangen in der Zeit an und gründen eine Band und werden Singer-Songwriter, wie immer. Ich bin damals mit der wilden Malerei in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gerade en vogue war, stark expressive, bunte Riesengemälde in Berührung gekommen. Das hat mich sofort beeindruckt und ich habe dann selber zum Malen angefangen.
Was jetzt zum Beispiel bei dem neuen Katalog ja auch ganz weit weg ist, ist die frühe Zeit in Moskau, wo du ja auch eine happeningartige Kunstszene kennengelernt hast und dann zum Teil mit dem Fonds in Graz auch diese Happening-Formen gemacht hast. Das fehlt jetzt in den jetzigen Arbeiten komplett. Wie hat sich das ausgeschlichen?
Das hat sich einfach über die Jahrzehnte mit dem Älterwerden ausgeschlichen. Also ich würde sagen, alle Energien zu ihrer Zeit und alle Ausdrucksformen zu ihrer Zeit. Und das hat damals sehr gut gepasst im jugendlichen Sturm und Drang. Auch diese Reise nach Moskau und ich habe dort nur studiert an der Freien Akademie in den 90er Jahren. Das hat damals perfekt zu meinem Energiehaushalt und zu meinem gewünschten Ausdruck gepasst. Und hat sich dann schön langsam beruhigt. Ich war ja auch sehr lange DJ und das habe ich dann auch nach 40 irgendwann einmal aufgehört, weil ich empfinde es als natürliche Entwicklung sozusagen im Lebensbogen. Und jetzt interessieren mich mehr eher konzeptionelle Arbeiten im öffentlichen Raum, die schon manchmal noch mit Farben und Buntheit arbeiten, aber so das volle Halligalli-Element sozusagen habe ich voll ausgekostet. In meinem Leben geht mir nichts ab und muss jetzt nicht mehr so strapazieren.
Und das Element der Spontanität, das am Anfang sehr, sehr wichtig war, wo ist das erhalten geblieben?
Das ist eine gute Frage, muss ich sagen, weil manche meiner Arbeiten sind ja wirklich dann sehr konzeptionell. Die Spontanität ist erhalten geblieben, weil ich habe so ein eigenes Set von Arbeiten, wo ich so intuitive Handzeichnungen verwende, wo ich eigentlich mich übe, sozusagen darin nichts zu denken und nichts konzeptionieren zu wollen. Auch die klassischen Telefonzeichnungen, die in der Kunstszene öfter mal zitiert werden, wo man einfach nur gedankenlos dahinkritzelt während eines Gesprächs. Und ich habe sehr viele von diesen Zeichnungen, das habe ich kultiviert und lasse das geschehen und suche dann aus diesen Zeichnungen immer wieder Elemente aus, die dann oft 5 cm große beiläufige Strichzeichnungen sind, die ich dann auf bis zu 20 Meter vergrößere von einer Hauswand, wenn es dort für den Ort gerade gut passen.
Ja, Kunst im öffentlichen Raum ist sehr präsent in deinen jüngsten Arbeiten und die allerjüngste Arbeit davon ist das Habitat, also auf der B77, der Gabalbundestraße bei Judenburg. Diese Wiedergabe der Temperaturangaben verschiedener Planeten in unserem Sonnensystem. Eine andere Arbeit hast du am LKH in Klagenfurt beim Institut für Strahlentherapie. Worauf kommt es dir an bei Arbeiten im öffentlichen Raum?
Im öffentlichen Raum gibt es für mich zwei sehr reizvolle Komponenten, die die Arbeiten bestimmen. Das eine ist tatsächlich der Raum. Ich arbeite wahnsinnig gern mit Räumen, da bin ich auch zunehmend mehr in meinem Leben draufgekommen. Egal, ob es jetzt Innenräume sind oder Außenräume in Städten und Mauern, Plätze, wie auch immer. Raum inspiriert mich und da muss man den Raum eingehen mit der Gestaltung in der Form, in Sprache, Dynamik, wie das dann alles funktioniert. Dinge, die auf einer Wand funktionieren, funktionieren auf der anderen Wand überhaupt nicht. Also sieben sich auch die Entwürfe aus. Und der zweite Aspekt ist, dass man im öffentlichen Raum eigentlich beachten muss, dass man für Nichtkunstpublikum hauptsächlich entwirft. Das ist was anderes, als wie wenn man in der Kunstferien in einer Galerie oder sonst wo ausstellt. Das heißt, da muss man Formensprache wählen, möchte ich zumindest wählen, die auch für ein Nichtkunstpublikum verständlich ist. Und das ist ein Balanceakt zwischen der eigenen künstlerischen Handschrift und einer Kompatibilität für die Öffentlichkeit. Und das finde ich sehr reizvoll.
Diese Arbeit vom Habitat ist schon einmal realisiert worden von dir in Bulgarien, in Plovdiv. Und im Interview in deinem Katalog sagst du, die drei Länder, die dich am meisten berühren oder die am meisten taugen, sind Russland, Bulgarien und China. Hast du eine private Theorie, was deine Vorliebe für den Osten ist? Wobei, man muss auch sagen, dass zum Beispiel heutzutage ist ja Russland ein bisschen punziert, weil da sehr viele Verschwörungstheoretiker ihre Gedanken nach Russland richten auch. Aber wie du in den 90er Jahren in Moskau studiert hast, war das eher so ein Möglichkeitsraum, wo man sich gedacht hat, was wird jetzt, also dass nach dem Ende der Sowjetunion sehr viel möglich sein könnte.
Ja, finde ich auch so. Damals war eigentlich Russland eher so terra incognita und eher sogar ein Möglichkeitsraum oder auch noch negativ punziert durch den Kalten Krieg sozusagen. Das Echo des Zweiten Weltkriegs sozusagen ist immer noch hat nachgehallt. Das war eigentlich eine Reise against all odds damals. Das war nicht so ein Sympathieträger, das Land, aber es war viele Möglichkeiten und offen. Und ich bin ja relativ offen darauf zugegangen. Damals war es eigentlich eine Einladung, ich habe keine Pläne gehabt, nach Russland zu fahren, aber wieder dort war es mir sehr beeindruckt, weil es ist ein beeindruckendes Land nach wie vor, finde ich. Abgesehen, was da jetzt, wie die politischen Wertungen jetzt laufen, durch die Kultur, durch die Weite des Landes, durch die Lebenskultur der Menschen und so. Meine größere Überraschung war eigentlich Bulgarien, weil von Bulgarien habe ich mir gar nichts erwartet. Ehrlich gesagt, habe ich mir gedacht, okay, so irgendeine Variante von dem Balkan-Feeling. Und das war eigentlich sehr überraschend, weil die Leute so eine ganz eigene Art von Lebenskultur haben, die sehr ruhig ist, aber wahnsinnig in die Tiefe geht. Und wenn man dann sich ein bisschen beschäftigt und weiß, was Bulgarien für Geschichte hat, und dass zum Beispiel Plovdiv die älteste durchgehende urkundlich erwähnte Siedlung in Europa ist, nämlich mit 6000 Jahren Geschichte, das ist eine wahnsinnige Kultur dort. Und davon reden die Bulgaren dann auch immer noch im zweiten Bier, dass es so tief ist bei ihnen und das sind 5 Schichten von Jahrtausenden alten Kulturen, auf denen wir gerade sitzen, und irgendwann fängt man es dann ein bisschen fühlen an. Und das hat mich dort beeindruckt.
Ein anderes Land, wo du vorher im Vorgespräch gesagt hast, du würdest gern, wenn es ginge, mehr über die Sprache und die Kultur erfahren, ist China, also Chinesisch. Würdest gern deine Kenntnisse vertiefen und hast auch in China gearbeitet, in einer Stadt, die mir nichts gesagt hat, die vermutlich 10 Millionen Einwohner hat.
8. Suzhou. Dieser Vorort von Shanghai mit 8 Millionen Einwohnern.
Wie war es dort zu arbeiten? Weil von China denkt man sich, kriegt man so das Bild vermittelt, völliger Überwachungsstaat, darf man da überhaupt Kunst realisieren im öffentlichen Raum? Wie waren da die Bedingungen?
Völliger Überwachungsstaat stimmt, aber ist halt auch so ein westliches Rezeptionsmuster, weil der völlige Überwachungsstaat spielt im chinesischen Alltag keine Rolle. Und ich habe, also das ist eine gewagte Aussage jetzt, aber ich habe dort auf der Kunstuni 4 Wochen verbracht und sehr viele Gespräche geführt. Es war eine sehr offene Gesprächsatmosphäre. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass jemand Angst hat, mit mir zu reden oder mir irgendeine vorgeformte Meinung jetzt da auftischen muss. Es waren ganz normale Gespräche, wie ich sie sonst auch kenne. Und die meisten der Professoren und Professorinnen, die da auch gesprochen haben, natürlich auf dieses soziale Punktesystem, die meisten haben dann gelacht und gesagt, das ist uns völlig egal. Ja, das war die erste Reaktion. Man muss auch berücksichtigen, dass bei Umfragen die chinesische Bevölkerung gehört zu den optimistischsten Bevölkerungen der Welt. Das muss man einmal wieder mit ins Bild reinnehmen, wenn bei uns sozusagen dieses komplett dystopische Bild der kulturellen und politischen Entwicklung in China gezeichnet wird. Da gibt es viele berechtigte Kritikpunkte. Aber die Dystopie kommt aus der westlichen Rezeptionsbedürfnis. hervor und die führt weit in die Geschichte zurück. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich habe auf jeden Fall einen anderen Eindruck vom chinesischen Alltag und auch von China bekommen, als nur über die ZIP 1 zum Beispiel das möglich ist.
Und wie war jetzt die Realisierung von diesen, da war auch eine Bemalung einer Fassade oder einer Mauer mit einem Zeichen, wie ist das gelaufen?
Das ist relativ dort in dem Fall unkompliziert gelaufen, weil das war am Universitätscampus, da haben sie einen riesen LED-Bildschirm gehabt und dort, das muss man zur Verfügung gestellt, dort habe ich projiziert. Wenn ich im Außenraum sonst was machen hätte wollen, wäre es wahrscheinlich ein ähnlicher Genehmigungsvorlauf, wie man es in Österreich auch hat, hätte es dann gegeben.
Eine Arbeit, die mich ein bisschen überrascht hat, sind die Disco-Kugeln, die du in der Kirche in Maria Saal aufgehängt hast, diesen eher dunklen, bedrückenden Raum. Auflockern. Der Titel heißt Support Your Local Religion. Wie ist dein Verhältnis zur Transzendenz, sage ich mal?
Mein Verhältnis zur Transzendenz ist ohne Mitgliedschaft. Ich habe persönliche Transzendenz für mich kultiviert. Kann ich eigentlich jedem Menschen empfehlen, wenn man sich angesprochen fühlt, weil jede Erzählung, die über das materielle Leben hinausführt, vermittelt mir zumindest eine Art von gewisser Sicherheit. Ich brauche aber keine eingeschriebenen Religionsgemeinschaften dafür. Ich bin auch Mitglied keiner Religionsgemeinschaft. Ich bin zwar getauft, aber ausgetreten aus der katholischen Kirche schon in jungen Jahren. Was mich interessiert ist, also das war eine Einladung. Ich habe zwei Kircheneinladungen bekommen bis jetzt. Das eine war ein Wettbewerb und das andere eben der Dom von Maria Saal. Am Anfang habe ich mir gedacht, will ich da in der Nähe gehen und dort Kunst machen? Und natürlich gibt es ein bisschen einen Überlegungsprozess, nämlich warum nicht, weil das sind nämlich schon sehr spezielle Räume. Also ist sicher spezieller, als in einem Supermarkt was zu machen, weil egal, wie man zur Kirche steht, das sind spezielle Räume, ne? Und auch was drin praktiziert wird. Und das habe ich dann wiederum reizvoll gefunden. Und meistens geht es in den Kirchen tatsächlich darum, in den katholischen vor allem, die ja eher die Aura von einem Foltermuseum oft haben, von der visuellen Kultur, also meistens eigentlich diese Aura haben, etwas Leichtes hinzuzufügen, aber trotzdem nicht drinnen zu randalieren beginnen, was man sich vielleicht von einer modernen Künstlerin oft erwarten könnte. Ich wollte dort im Dom von Maria Saal zwei Stereotypen unterlaufen. Die Erwartungshaltung aus der vielleicht katholisch geprägten Community, die einen Künstler wahrscheinlich so als einen kritischen Zankapfel sehen, der wird dann wahrscheinlich was Orges da drin machen, was uns provoziert. Das wollte ich nicht. Und das andere war, ich wollte die Erwartung der kritischen Künstlerinnenschaft unterlaufen, sozusagen, die sich nämlich genauso was Kritisches erwarten, das katholische Kirchenbashing, das zu Erwartende. Und deswegen habe ich den Titel gewählt, Support Your Local Religion, in dem meiner Meinung nach das Unterlaufen beider Erwartungshaltungen drin sind, weil die katholische Kirche, die ja auch einen allgemeinen Herrschaftsanspruch auf die Welt projiziert, wird auf ein lokales Religionsphänomen reduziert, so wie Support Your Local Record Dealer. Das wäre mir wichtig zu kommunizieren. Und das andere eben, dass man eben, wenn man schon irgendein Glauben der traditionellen Gewagnis in der Gegend hat, sollte man eher den unterstützen, als wie sich indische Glaubensstrukturen vielleicht anzueignen, wo man von der Sozialisation der eigenen vielleicht doch sehr weit entfernt ist demgegenüber. Also die zwei Aspekte waren drin.
Wer bildende Kunst hat, denkt ihr meistens an Wien. Du bist in Graz geblieben und lebst und arbeitest hier. Wie findest du Graz als Homebase für deine künstlerische Betätigung?
Das ist eine sehr gute Homebase, muss ich sagen. Man darf sich nur nicht die große Inspiration erwarten. Da muss man Graz bei Graz belassen. Es ist eine kleine österreichische Stadt, zweitgrößte halt. Das ist das. Aber von der Abwicklung der Lebensabläufe und Organisationsstrukturen ist das eigentlich hat es eine sehr angenehme Größe. Der Hauptgrund, warum ich immer noch in Graz bin, sind eher die sozialen Strukturen und Freundschaften, die mich da halten. Graz selber jetzt eigentlich nicht so stark.
Katalog als Zwischenbericht, Bernhard Wolf 2016 bis 2021. Welche Projekte sind in der Pipeline oder welche Projekte werden so, was würdest du gerne mal realisieren?
Ich bin eigentlich sehr beglückt über die Möglichkeiten, die in den letzten Jahren sich ergeben haben über die Kunst- und Baugeschichten und eigentlich auch über die Sachen im öffentlichen Raum, die ich im Ausland realisieren habe können, halt Russland, England, Ukraine und so, das hat mir immer auch Bulgarien. In der Pipeline gibt es einiges, Gott sei Dank für nächstes Jahr schon. Es wird im Museum Moderner Kunst in Klagenfurt, da gibt es eine Barockkapelle, da mache ich eine schwebende rosa Säule, ist da geplant. Also wir mit Nebel arbeiten und Licht. In den Reininghausgründen in Graz gibt es ein Hausprojekt, wo Fassadengestaltung ansteht. Sobald die Pandemie sich ein bisschen beruhigt hat, würde ich gerne wieder mehr Auslandsprojekte machen, weil das war für mich immer eine große Inspiration und habe ich eigentlich kontinuierlich gepflegt. Allerdings haben wir entschlossen, nicht mehr zu fliegen, also werden es jetzt eher im europäischen Ausland die Projekte sein. Und nur mal echt in einem Ausnahmefall, glaube ich, sitze ich mit einem Fuß im Flugzeug.
Ich sage vielen Dank und alles Gute für die Projekte 2022.
Danke sehr.